DW Wissen
mit Andreas Simons. Und bei uns geht es heute um diese Themen. Töne zum Sehen, Bilder zum Hören. Berliner Wissenschaftler entwickeln das Kino von morgen. Warten auf ein neues Herz. Wie leben Menschen, die darauf hoffen müssen, ein Spenderorgan zu bekommen? Außerdem sensible Helferinnen. Durch ihr genaues Tastempfinden können blinde Frauen Tumore in der Brust schon im Frühstadium aufspüren. Und weg mit dem Dreck. Wie zieht man Quecksilber am besten aus dem Verkehr? Dazu geht es heute bei uns um künstliche Seide und um die Gene der Tomate. Und damit ganz herzlich willkommen bei der Wissenschaft. Passivfilme gucken, das war gestern. Im Kino der Zukunft ist der Zuschauer aktiver Teilnehmer des Geschehens. Er sitzt quasi mitten im Film. Im Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Berlin arbeiten Forscher bereits an dieser Vision. Dafür haben sie das sogenannte Timelab entwickelt. Eine Art Versuchskinosaal, in dem der Zuschauer emotional in die sinnliche Bild- und Klangwelt des Films eintauchen kann. Das Ziel ist, der Besucher soll möglichst vergessen, dass er nur im Kino sitzt und einen Film anschaut oder vor dem Fernseher ein Fußballspiel verfolgt.
Wenige Minuten noch bis zum Anpfiff. Auf den Rängen im Fußballstadion ist die Atmosphäre aufgeheizt. Die Fans stehen dicht gedrängt, jubeln. Musik dröhnt aus zahllosen Boxen. Weiter unten laufen die ersten Spieler aufs Feld. Für den Zuschauer fühlt es sich an, als wäre er live dabei.
Hier im Timelab kann man eben dieses Spiel verfolgen, als säße man im Stadion,
erklärt Ingenieur Ralf Schäfer.
Das heißt, man sieht das gesamte Spielfeld, man sieht auch die Zuschauer, man sieht die Zuschauer sogar neben einem hin und her laufen und man hat den Eindruck, als befände man sich live beim Spiel im Stadion.
Egal, wo man sich im Timelab befindet, Ton und Bild aus dem Fußballstadion umlagern einen förmlich. Möglich ist dieser Live-Eindruck durch eine halbrunde Leinwand, die den Betrachter förmlich umschließt. Um die Leinwand zu bespielen, wird das Bild in mehrere vertikale Streifen aufgeteilt. Eine Software fügt die nebeneinander gesetzten Bildstreifen dann zusammen, sagt Fraunhofer-Mitarbeiter Thomas Koch und hantiert am Projektormischpult.
Jetzt kann man sehen, dass ich die Projektoren nacheinander einzeln aus- und wieder einschalte, dass zwischen den einzelnen Projektorpärchen immer ein Überlappungsbereich ist, der jetzt zunächst zu hell dargestellt wird, aber dann von unseren Filtern herausgerechnet wird. Also in Echtzeit berechnen wir für jeden Pixel einen Korrekturwert und so wird auch der Überlappungsbereich rausgerechnet.
Im Timelab entsteht so ein nahtloses Bild in sechsfacher HD-Auflösung. Um die Bilder zu erzeugen, ist allerdings eine spezielle Aufnahmetechnik nötig. Im Fußballstadion etwa wurden dabei nicht nur einzelne Spielszenen oder Schwenks über den Platz gefilmt, sondern eine Kamera hat alles auf einmal aufgenommen, also Ränge und Spielfeld, erklärt Wissenschaftler Oliver Schrier.
Für die Aufnahme dieser Videopanoramen haben wir am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut eine spezielle Kamera entwickelt, eine sogenannte omnidirektionale Kamera. Die basiert auf einem Spiegelsystem, wo 6 einzelne Kameras so montiert sind, dass sie einen Sichtbereich von 180 Grad aufnehmen können. Diese einzelnen Videobilder werden dann zusammengesetzt, sodass wir ein nahtloses, vollständiges 180-Grad-Panorama erhalten.
Und das funktioniert nicht nur bei Fußballspielen, sondern auch bei Filmen. Damit das Filmerlebnis noch realistischer wirkt, wird es durch ein Wellenfeld-Synthese-Audiosystem ergänzt. Zu erleben ist das etwa bei einem Mittelalterspektakel. Als Ritter und Soldaten verkleidete Männer stürmen mit Lanzen bewaffnet auf eine Wiese und trommeln. Gusseiserne Kanonen donnern, in der Ferne hört man Schreie. Im Timelab kommen dabei aus allen Richtungen Geräusche. Es hört sich an, als wäre man selbst vor Ort. Möglich ist das, da jeder der 128 Lautsprecher im Timelab andere Töne und Geräusche sendet. Und die fügen sich erst im Raum zu einer Gesamtakustik zusammen, sagt Thomas Koch.
Letztendlich werden für jeden dieser Lautsprecher einzeln Amplitude und Phase, also der Zeitpunkt und die Lautstärke, wann dieser Lautsprecher spielt, für jedes Signal in Echtzeit berechnet. Das heißt, es wird versucht, ein Schallfeld, wie es in der Natur vorkommt, mit Lautsprechern zu reproduzieren.
Der Besucher hört also wie auf der Wiese unter freiem Himmel. Und dieser Höreindruck wird in der künstlichen Situation des Timelapse nachgebildet. Ton und Bild sollen also zusammen bewirken, dass sich der Betrachter unmittelbar in der Szene fühlt, obwohl er nicht wirklich dabei ist. Zu erleben ist das künftig auch im Timelapse on Tour. Ralf Schäfer.
Diese Installationen, die wir hier haben, die können wir eben nur hier in Berlin am Heinrich-Hertz-Institut zeigen. Wir wollen aber natürlich diese Message auch in der ganzen Welt verbreiten. Und deswegen haben wir letztlich diese gleiche Technologie so aufgebaut, dass sie transportabel ist. Wir sind in der Lage, das dann auch ja an verschiedenen Orten aufzustellen.
Einige Konzerte, Fußballspiele und Tanzperformances wurden bereits mit der Omnicam gefilmt. Sie lassen sich im Timelapse schon jetzt vorführen. Und sogar zu Hause könnte sich das System durchsetzen, sagen die Forscher. Denn in den Laboren wird bereits an flexiblen Displays gearbeitet. Die könnten dann an der Wohnzimmerwand montiert und gebogen werden, so wie die Leinwand im Timelapse.
Das Kino der Zukunft kommt aus dem Timelapse. Thomas Gitt ist für uns dort gewesen. Bis zu 74.000 Frauen erkranken in Deutschland pro Jahr an Brustkrebs. Etwa ein Viertel der Patientinnen stirbt sogar an der Krankheit. Um die Tumoren möglichst schon im Anfangsstadium zu entdecken, setzen deutsche Ärzte auf verschiedene Vorsorgeuntersuchungen wie Mammographie und Ultraschalluntersuchung. Außerdem wird jeder Frau geraten, regelmäßig, also am besten einmal im Monat, die Brust selbst abzutasten. Zweimal im Jahr sollte ein Gynäkologe diese Untersuchung dann vornehmen. Die Chance, auch kleinere Knoten zu erkennen, steigt mit dem Tastempfinden des Untersuchenden. Und das hat einen Duisburger Gynäkologen auf eine Idee gebracht. Christina Bayert.
Blinde verfügen über einen sehr gut ausgebildeten und sensiblen Tastsinn. Diese Fähigkeit setzen blinde Frauen bereits seit geraumer Zeit bei der Brustkrebsvorsorge ein. Denn sie finden im Brustgewebe durch Tasten oft winzige Knoten von nur wenigen Millimetern. Ärzte hingegen können nur größere Veränderungen aufspüren, von etwa 1,5 bis 2 Zentimetern. Deshalb hat der Duisburger Gynäkologe Frank Hoffmann die Initiative Discovering Hands ins Leben gerufen und dabei auch den Beruf der medizinischen Tastuntersucherin, der MTU. Das war 2008 und seitdem ist Marie-Louise voll in der Brustkrebsvorsorge tätig. Sie ist im Alter von 52 Jahren infolge eines Glaukoms erblindet und auch sie hat besonders feinfühlige Hände. Ihre Ausbildung zur MTU hat 9 Monate gedauert.
Wir haben erstmal Theorie gelernt, Anatomie der weiblichen Brust und Therapie und Diagnostik der weiblichen Brust, Kommunikation mit Patienten. Dann haben wir das Tasten an sich an Übungsmatten gelernt. Das Tasten an sich haben wir aber auch an uns selber geübt. Also wir haben Streifen an uns selber aufgeklebt und an unseren Lehrerinnen.
Mit Hilfe der aufgeklebten Streifen wird die Brust bei der Untersuchung in 4 Zonen unterteilt. So kann die Tasterin mögliche Veränderungen genau lokalisieren und dem Arzt benennen. Während der Frauenarzt nur wenige Minuten Zeit für eine derartige Untersuchung hat, stehen einer medizinischen Tasterin 30 bis 60 Minuten zur Verfügung. Marie-Louise Voll kümmert sich in dieser Zeit auch um mögliche Ängste ihrer Patientinnen.
Also bevor ich die Untersuchung hatte, nehme ich einen Anamnesebogen auf, frage die Frauen einiges und dann weiß ich schon, ist in der Familie irgendmal was gewesen, dann ist diese Angst natürlich auch verständlich. Aber ich versuche erstmal durch eine ruhige und wohltuende Atmosphäre in meinem Raum und durch Wärme und Nähe, die ich versuche, den Frauen zu geben, diese Angst zu nehmen.
Die Untersuchungsmethode wurde bereits von vielen Ärzten positiv aufgenommen. Und inzwischen hat man die Erfahrungen mit den medizinischen Tasterinnen ausgewertet.
Tatsache ist aber, dass im Rahmen dieser Untersuchung zum einen ganz klar belegt werden konnte, die MTUs tasten mindestens so gut wie fertig ausgebildete Fachärzte. Und diese MTUs standen gerade am Beginn ihrer Tätigkeit. Und zum anderen haben auch die eine ganze Menge Tastbefunde zusätzlich erhoben, die bei den Ärzten als unauffällig durchgegangen wären.
Besonders wichtig ist die ungewöhnliche Untersuchungsmethode auch für jüngere Frauen, denn sie fallen nicht unter die Regelung des Mammographie-Screenings in Deutschland. Danach werden Frauen erst ab dem 50. Lebensjahr alle 2 Jahre routinemäßig und umsonst untersucht. Aber auch bei jüngeren Frauen steigen die Brustkrebsraten und der Krebs könnte von medizinischen Tasterinnen vielleicht bereits früher erkannt werden. Und die Methode könnte in Schwellen- und Entwicklungsländern eingesetzt werden, so der Gynäkologe Frank Hoffmann, Initiator von Discovering Hands.
Ich bin ganz überzeugt davon, dass gerade in Entwicklungsländern, in denen natürlich die Ausstattung mit technischem Gerät lange nicht so ist wie in Europa zum Beispiel, diese Methode hervorragend geeignet wäre, eine Voruntersuchung durchzuführen und dann gerade nur die Frauen, die eben einen auffälligen Tastbefund hätten, dann weiteren diagnostischen Maßnahmen zuzuführen, wie Ultraschall oder Röntgen.
Seit Ende letzten Jahres wird Frank Hoffmann von Ashoka unterstützt. Die Organisation fördert sogenannte Social Entrepreneurs, soziale Unternehmer also. Die Arbeit in seiner gynäkologischen Praxis hat er reduziert und kümmert sich jetzt noch intensiver um die Weiterentwicklung von Discovering Hands.
Rund 12.000 Menschen in Deutschland warten derzeit auf eine Organspende. Für etwa ein Fünftel der Patienten kommt jedoch jede Hilfe zu spät. Sie sterben noch vor einer Transplantation. Größtes Problem ist der Mangel an geeigneten Organen. Denn obwohl in Deutschland die Mehrheit der Bevölkerung einer Organspende gegenüber positiv eingestellt ist, besitzt nur rund ein Fünftel auch tatsächlich einen Organspendeausweis. Nun hat der Deutsche Bundestag kürzlich eine Reform der Organspenderegelung in Deutschland beschlossen. Die Krankenkassen sollen ihre Versicherten regelmäßig gezielt darauf ansprechen, ob sie nach ihrem Tod Organe spenden wollen. Eine Pflicht zur Entscheidung gibt es in Deutschland aber nach wie vor nicht. Und so warten weiterhin tausende Patienten auf ein passendes Organ, auch in Europas größtem Herzzentrum in Bad Oeynhausen, das Vera Freitag für uns besucht hat.
Ich war fit, ich bin Ski gefahren, hochalpines Wandern habe ich gemacht, ich habe viel Fahrrad gefahren. Ich hatte keinerlei Einschränkungen, bis auf die letzten 2 Jahre, dann ging die Kurve nach unten.
Ein wenig Sonnenlicht fällt durch die gelben Vorhänge in das kleine Klinikzimmer, das Jürgen Stowe sich mit einem anderen Patienten teilt. In seinem Körper stecken zahlreiche Schläuche. Sie führen zu einem schwarzen Kasten, der neben seinem Bett steht. Im vergangenen Jahr kam Stowe auf die Intensivstation und lag 8 Wochen im Koma. Seitdem braucht der 51-Jährige eine Pumpe, die sein krankes Herz unterstützt.
Ich habe viele Gedanken im Kopf, die die letzten 10, 20 Jahre betreffen, wo ich Urlaub gemacht habe und viel Sport gemacht habe. Und ich denke nur mit Freude an das neue Herz, was irgendwann mal hoffentlich kommt. Und parallel dazu auch die Panik. Das ist ja keine kleine OP.
Zusammen mit Jürgen Stowe warten im Herzzentrum von Bad Oeynhausen mehr als 250 Patienten auf ein Spenderherz. 5 von ihnen sind noch keine 16 Jahre alt. Sie sind hier, weil sie kein normales Alltagsleben mehr führen können. Damit ihre Herzen überhaupt weiterschlagen, brauchen sie Medikamente und die Unterstützung von Maschinen. Ihre Namen stehen auf einer Organspendeliste. Einige von ihnen warten 2 Jahre oder länger, bis ein passendes Spenderorgan gefunden wird.
Die psychische Belastung, das ist der schwerwiegendste Faktor. Und an der Ecke, ja, ist es eigentlich objektiv betrachtet auch gar nicht verwunderlich, dass viele Patienten irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr und wann geht's endlich voran mit mir? Oder sogar so weit, dass sie sagen, ich will einfach nicht mehr leben.
Nur wenige Fußschritte und ein paar Türen weiter auf der Station entfernt sitzt Theo Ingerberg aufrecht in seinem Klinikbett. Auch er hat einen kleinen schwarzen Apparat neben sich stehen. Der unterstützt seine linke Herzkammer dabei, Blut in den Kreislauf zu bringen. Der 61-Jährige kämpft schon seit 10 Jahren mit der Erkrankung seines Herzmuskels. Seit 8 Monaten wartet er auf ein neues Herz. Er muss im Grunde darauf hoffen, dass ein anderer Mensch mit passendem Herzen stirbt. Und am besten besitzt der potenzielle Spender auch noch einen Organspendeausweis. In Deutschland haben den aber nur 20% der Menschen. Daher müssen in den meisten Fällen die Angehörigen entscheiden, ob dem Verstorbenen Organe entnommen werden dürfen. Das ist unfair, findet der Herzchirurg Jan Gummert. Der Professor leitet die Spezialklinik, an der Stowe und Ingerberg behandelt werden.
Das in einer Situation, wo man gerade mit der Trauer befasst ist und dass man erstmal das verarbeiten muss, das ist das Schwierigste, was man jemandem zumuten kann. Und wenn jetzt jemand das im Vorfeld für sich klärt, genauso wie er ein Testament macht, genauer wie er viele andere Dinge im Leben festlegt, das würde das Ganze so viel leichter machen, auch für die Angehörigen dann.
In Deutschland hat jetzt auch die Politik die Initiative ergriffen, um die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen. Ab Sommer werden die Krankenkassen regelmäßig Informationsmaterialien an ihre Versicherten schicken und sie fragen, ob sie bereit wären, ihre Organe zu spenden. Damit sollen sich alle Menschen angestoßen fühlen, über das Thema Organspende nachzudenken. Dem Mediziner aber ist das noch nicht genug.
Ich glaube, dass das nicht so entscheidend die Organspendesituation verbessern wird.
Von den Politikern wünscht sich der Herzspezialist mehr Mut, den Menschen eine klare Entscheidung zur Organspende abzuverlangen. Bisher müssen sich die Menschen in Deutschland nämlich aktiv äußern, ob sie nach ihrem Tod Organe spenden wollen. Sie können einen Organspendeausweis ausfüllen, sie können es aber auch sein lassen. In zahlreichen anderen europäischen Ländern wie Österreich oder Spanien gilt dagegen die sogenannte Widerspruchslösung. Sie besagt, dass jeder Mensch als ein potenzieller Spender in Frage kommt und ihm nach seinem Tod Organe entnommen werden können. Es sei denn, er legt einen Widerspruch ein. Jan Gummert hält so eine Gesetzgebung für die effektivste, um die Zahl der Organtransplantationen zu erhöhen.
Von daher wäre es eben durchaus sinnvoll, wenn die Menschen ja doch so einen kleinen Schubs bekommen und sagen, hier, ihr sollt euch einmal festlegen, wie ihr zu diesem Thema steht.
Da haben es beispielsweise die Autobauer schon einfacher als die Transplantationsmediziner, denn die können ihre Materialien ganz einfach künstlich selber herstellen.
Seide fasziniert nicht nur in der Mode, sondern auch in Wissenschaft und Technik. Denn die natürlichen Insektenfäden besitzen herausragende mechanische Eigenschaften und stellen die meisten künstlich hergestellten Fasern locker in den Schatten. Forscher der Universität Bayreuth haben sich daher beim Bau einer neuartigen und sehr stabilen Kunstfaser von der Flurfliege inspirieren lassen. Das kleine grüne Insekt legt seine Eier auf extrem zugfesten Stielen aus Seide ab. Die Fliege legt dazu einen Tropfen Sekret auf einem Blatt ab, drückt das Ei hinein und zieht den Tropfen anschließend in die Länge, sodass ein dünner Stiel entsteht. Der Stiel härtet an der Luft in Sekundenschnelle aus. Er ist viel dünner als ein menschliches Haar, aber extrem fest. Die Wissenschaftler haben es nun geschafft, eine ganz ähnliche künstliche Seide herzustellen. Sie besteht aus biotechnologisch erzeugten Proteinen, deren Endstücke 1:1 vom natürlichen Vorbild übernommen wurden. Zwar ist die neue Faser noch nicht ganz so reißfest wie die Flurfliegenseide, aber dennoch rechnen die Forscher damit, dass sie schon bald unter anderem in der Automobilindustrie eingesetzt werden könnte, zum Beispiel für Airbags. Außerdem wären medizinische Anwendungen möglich, etwa beim Bau künstlicher Nervenleitungen oder als Wirkstoffdepot. Und noch eine gute Nachricht aus der Pflanzenforschung. Das Genom der Tomate ist entschlüsselt. Eine Gruppe von mehr als 300 Wissenschaftlern aus Deutschland und 13 anderen Ländern hat das Erbgut der domestizierten Tomate und das seiner nächsten wilden Verwandten erfolgreich sequenziert. Den Forschern ist es gelungen, die Position der rund 35.000 Gene der Tomate im Erbgut zu bestimmen. Die Forschungsergebnisse sind eine wichtige Grundlage, um die Tomatenproduktion und den Anbau anderer Nutzpflanzen zu optimieren, zu beschleunigen und so Kosten einzusparen. Dabei sind vor allem Resistenzen gegen Schädlinge, Krankheiten und Trockenheit von großem Interesse. Die Gensequenzen eröffnen aber auch Einblicke in die Vergangenheit der Tomate. Sie zeigen, dass sich das Tomatengenom vor etwa 60 Millionen Jahren abrupt verdreifacht hat. Um diese Zeit fand ein großes Massenaussterben statt. Damals sind auch die Dinosaurier von der Erde verschwunden. Ein paar der Gene, die durch dieses Ereignis erzeugt wurden, existieren bis heute und kontrollieren einige der attraktivsten Eigenschaften der Tomate. Unter anderem Festigkeit, Reifung und Färbung der Frucht.
Quecksilber ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Das giftige Schwermetall kommt in Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen genauso vor wie in elektronischen Bauteilen, in Abgasen aus Kraftwerken und in Industrieabfällen. Gelangt Quecksilber in die Umwelt, dann wandert es über den Nahrungskreislauf zurück zum Menschen, lagert sich im Blut, Gewebe und in den Knochen an und kann schwere Krankheiten verursachen. Die EU möchte Quecksilber deshalb ein für allemal aus dem Verkehr ziehen und durch ungiftige Stoffe ersetzen. Aber wie lässt sich Quecksilber überhaupt aus Abfällen heraustrennen und langfristig sicher entsorgen? Fabian Schmidt hat sich schlau gemacht.
In vielen Schwellenländern setzen sich Menschen durch den Umgang mit Quecksilber großen Gefahren aus. Besonders dann, wenn sie Elektrogeräte und Lampen unprofessionell zerlegen. Der Präsident des Bundesumweltamtes, Jochen Flassbart, hat sich kürzlich in Indien die dort üblichen Recycling-Methoden angeschaut.
Was man dort sehen kann, ist, dass in Häusern, in Wohnungen, Computer, andere Elektronikgeräte, aber eben zum Beispiel auch Lampen von Privatpersonen zu einem nicht unerheblichen Teil von Kindern händisch bearbeitet werden, ohne jede Kenntnis über die Gesundheitsbelastung, über die Schadstoffemissionen, die dabei entstehen. Also hier ein erschütterndes Bild, was sich geboten hat.
Um solche Menschen zu schützen, hat die Europäische Union im März 2011 ein Exportverbot für Quecksilber verhängt. Innerhalb der EU muss Quecksilber umweltschonend entsorgt werden. Wie das geht, zeigt Deutschlands größte Recyclingfirma für Leuchtstofflampen Dela in Essen. Ein LKW liefert alte Leuchtstofflampen von einer städtischen Abfallsammelstelle an. Danach hebt ein Gabelstaplerfahrer eine Europalette voller Leuchtstoffröhren von der Ladefläche und fährt sie mehrere Meter nach oben. Dann kippt er sie herunter. Die Lampenladung rutscht in einen großen Trichter. Eine Absaugvorrichtung für die Luft sorgt dafür, dass der Gabelstaplerfahrer dabei kein giftiges Quecksilber einatmet.
Wunderbar. So, jetzt rutschen, wenn man weiterkippt, rutschen in den Trichter rein.
Heute kippen wir die Palette komplett in einen Trichter, der schreddert die Lampen und fördert dieses Mahlgut in ein Silo. Und von dort wird es dosiert mit einer Menge von 2 Tonnen pro Stunde in die Anlage eingebracht.
Erklärt Dela-Geschäftsführer Christian Bonnmann. Das Glas der Lampen geht zu Bruch und wird über Rohre mit Förderschnecken in eine Glasbruch-Waschanlage gebracht.
Waschprozess heißt, dass wir die zerschredderten Lampen von dem Leuchtpulver befreien, indem wir sie mit klarem Wasser diese Scherben abspülen und durch diese Abreinigung letztendlich schadstoffbefreite Glasscherben bekommen, die wir wieder den Produktionsprozessen zuführen können für die Neuerstellung von Neulampen. Das Metall und das Glas wird hier vorne an dem Sieb entsprechend getrennt, sodass wir dann die Metallfraktion auch wiederum der metallverarbeitenden Industrie zuführen können. Die Glasscherben gehen dann wieder zu den Herstellern zurück.
Neben dem sauberen Glas und Metall bleibt ein weißer Schlamm übrig. Er enthält neben feinsten Restglasteilchen vor allem Leuchtmittel. Das ist wertvoll, weil es die seltenen Erden Yttrium und Europium enthält. Aber auch das Quecksilber ist noch in dem Schlamm enthalten. Um das Quecksilber vom begehrten Leuchtmittel zu trennen, kommt der Schlamm in einen Vakuumtrockner. Der funktioniert wie ein Wäschetrockner. Sobald der Schlamm trocken ist, wird er in ein Vakuum versetzt und auf 370 Grad Celsius erhitzt. Dabei verdampft das Quecksilber. Wie in einer Schnapsbrennerei gelangt der Quecksilberdampf in einen Kondensator und perlt aus. Heraus kommt einerseits reines Quecksilber, andererseits schadstofffreies Leuchtmittel, das die Lampenhersteller nun wieder nutzen können. Nicht nur Quecksilber aus Energiesparlampen können die Spezialisten der Dela so abscheiden. Neben der Lampenwaschanlage betreibt die Recyclingfirma auch noch einen Drehrohrofen. Einen waagerechten Zylinder, der gut 3 Meter hoch und etwa doppelt so lang ist. Damit lassen sich allerhand andere quecksilberbelastete Materialien verarbeiten. Vor allem quecksilberbelastete Filter aus Kohlekraftwerken und Müllverbrennungsanlagen. Genau wie beim Lampenrecycling bleibt auch hier am Ende ein wertvoller Schlamm übrig. Neben dem Quecksilber enthält er wertvolle Metalle, wie zum Beispiel Molybdän aus Katalysatoren, das so zurückgewonnen wird. Und was tut man nun mit dem übrig gebliebenen reinen Quecksilber? Es wird in einer weiteren Anlage unschädlich gemacht, erklärt Ingenieur Ulrich Augustat.
Uns ist also gelungen, unter einem optimalen Einsatz von Schwefel Quecksilber zu Quecksilbersulfid zu stabilisieren. Das im Volksmund auch mal Quecksilber-Zinnober genannt wurde. Eine feuerrote Farbe, so haben Kunstmaler quasi früher rote Farbe hergestellt. Das ist also ein Beleg dafür, da diese Herren mitunter sehr alt geworden ist, dass es jetzt nicht so schädlich sein kann, mit Quecksilbersulfid umzugehen.
Quecksilber-Zinnober sei jedenfalls chemisch so stabil und ungiftig, versichert Ulrich Augustat, dass es sicher und dauerhaft in unterirdischen Bergwerken eingelagert werden kann.
Und Und wenn Sie sich auch für weitere Themen aus Wissenschaft und Umwelt interessieren, dann schauen Sie ganz einfach auch auf unsere Internetseite. www.dw.de/wissenschaft lautet die Adresse. Dort gibt es dann auch diese Sendung zum Nachhören als Podcast. Das war's von mir, Andreas Simons. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.